Ja, al heute Abend beschäftigen wir uns mit Paulus' ersten Brief an die Thessaloniker. Kapitel 4. Und heute Morgen war es 9 bis 12. Jetzt die Verse 13 bis 18. Also, 1. Thessaloniker, Kapitel 4, ab Vers 13 bis zu 18. Die werde ich nochmal lesen. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Meine Lieben, war heute Morgen unser Thema Liebt einander. Jetzt lautet es, tröstet einander. Dat sagt der Apostel, tröstet einander, ermutigt einander. Ein Aufruf ist das, ein Aufruf zur Hoffnung. Ja, damit fängt es hier an. Auch Gottes Volk wird mit den Sorgen des Lebens konfrontiert. Brüder und Schwestern, ich möchte euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, was mit den Entschlafenen passiert, die von Zeit zu Zeit in der Gemeinde sterben. Das sagt er. Und interessant, wir beginnen hier mit Sorgen und wir enden in Vers 17 mit ewiger Freude und ewiger Sicherheit. So werden wir für immer beim Herrn sein. Einerseits die Sorgen des Lebens, anderseits die Herrlichkeit des Himmels. Und, sagt der Apostel, wir können uns den Sorgen stellen. Und wir können auf die Herrlichkeit uns freuen, weil wir wissend sind. Ich will nicht, dass ihr unwissend seid, sagt er. Das ist ein Satz, interessant, den er etwa 5-mal in seinen Briefen verwendet. Und was ich total liebevoll finde, dass er ihn immer mit den Worten Brüder und Schwester, liebe Kinder Gottes, verbindet. Immer wieder vertreibt er eine Furcht und korrigiert einen Irrtum. Als Apostel Christi bringt er uns Wissen. Und schau mal Vers 15. Wir haben nicht nur sein apostolisches Wort, sondern ein Wort, das vom Herrn kommt. Gottes eigenes Wort. Kein Wunder also, dass wir uns damit gegenseitig Mut machen. Vers 18. Of wir uns den Sorgen auf Erde stellen oder uns auf die Herrlichkeit im Himmel freuen, wir sind bestens informiert und können einander trösten. Het is eigenlijk typisch für Paulus, dass er mit seinem liebevollen Herzen dort ansetzt, wo die Menschen sind, bei der Trauer und bei toten Freunden. Und daraus können wir auch etwas über seine Einstellung zur Wiederkunft lernen. Wir wissen vom ersten Kapitel, Vers 10, dass die Wiederkunft Christi Teil seiner Bekehrungspredigt war. Schon von Anfang an hat er über Jesus' Wiederkunft geredet. Ihr habt euch Gott zugewendet, sagt er, und wartet auf seinen Sohn vom Himmel. Von Anfang an hat er ihre Augen auf den kommenden Herrn gerichtet. Aber da muss ihr Augen auch auf einen bald kommenden Herrn gericht haben, oder? Wenn sie so schnell ängstlich werden, hè, das steht hier, als sie Brüder und Schwestern sterben sahen, dann müssen sie von Paulus dazu motiviert worden sein, einen Geist von, sag mal, unmittelbare Erwartung zu kultivieren. Warum würden sie sonst sagen, oh, die liebe Schwester, sie wird das kommen verpassen, wie schade, sie ist zu früh gestorben. Ja, Paulus selbst hatte diese Erwartung, daarom sagt hij, zum Beispiel in Vers 15, mit einem Wort des Herrn sagen wir euch, dass wir, die wir noch am Leben sind, wir, er sagt nicht sie, er sagt wir. Was meint er damit? Datiert er Jesus zwei te komen? Sagt er, jo, als Apostel von Christus kann ich euch sagen, dass es in x Jahren oder in diesem oder jenem Jahr sein wird. Und daarom habe ich jede Hoffnung, noch am Leben zu sein. Ist es das? Sicher nicht. Kapitel 5, Vers 1. Was die Zeiten und Stunden betrifft, darüber brauche ich euch nicht zu schreiben, denn wir wissen ganz genau, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das hat sich dreimal vorgetan in ein Pfarrhaus, wo ich gelebt habe. Dreimal war bei mir eingebrochen und niemals habe ich ein Postcard gesetzt, lieber Jan, Donnerstag in der Nacht, dann werden wir kommen und einbrechen. Hat man niemals gemacht. Niemals. Schade. Oder glücklicherweise, dus. Darüber kann man so diskutieren. Ja. Paulus schließt sich einfach dem Meister an. Niemand kennt den Tag seiner Ankunft. Erinnert euch daran, was Jesus sagte, kein Mensch weiß es, kein Engel weiß es, auch der Sohn nicht, nur der Vater. Ah, nicht einmal unser Herr als Sohn Gottes kennt es. Ihr kennt die Tage des Tages nicht, der Sohn Gottes nicht. Okay, ich muss sagen, ich kann dieses Geheimnis der Heiligen Dreieinigkeit nicht ergründen, wie das aussieht zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber das hat er gesagt. Kein Mensch, kein Engel, auch nicht der Sohn, nur der Vater. Paulus tut nicht so, als ob er das Datum des zweiten Kommens wüsste. Und es ist nicht so, als ob Paulus zwar lehrte, dass der Herr bald kommen würde, dus aber die Ereignisse in Besseres gelebt haben. Naja, das ist was manche Kommentatoren sagen, er lehrte, dass der Herr bald kommen würde, aber die Fakten bewiesen, dass er falsch lag. Nein, er lehrte sie, zu leben in stetigen Erwartung eines nicht terminierten Ereignisses. Und er hatte recht. Ich sage es noch einmal, er lehrte sie in der Erwartung eines undatierten Ereignisses von Moment zu leben. Und er hatte recht. Denn das ist der Art und Weise, wie jeder Christ Jesus Wiederkunft sehen sollte. Der Geist der Erwartung, den wir kultivieren, hegen und pflegen sollen miteinander. Jeden Tag, jede Nacht. Ich habe einmal mit einer Gruppe junger Leute in Amersfoort darüber gesprochen und sie gefragt. Sie waren ganz begeistert, hatten ganz viele Fragen. Wann kommt Jesus wieder und wie wist man das so alles sicher? Und dann habe ich sie gefragt, was meint ihr? Könnte Jesus kommen, vielleicht nächste Woche? Ist das möglich? Und alle dachten, nein, das wird nicht passieren. Diese Woche wird er bestimmt nicht kommen. Aber was interessant ist, genau in so einer Woche kommt er, dass man ihn nicht erwacht, wie ein Dieb in der Nacht. Also ich weiß nicht, wann er kommt. Aber ich sehne mich danach. Ich lebe in der Vorfreude und ich erwarte ihn jetzt. Und nenne das unsere Charakteristik vor dem Tod. Wir leben in der stetigen Erwartung. Gut. Jetzt Vers 13 und 14, unser Zustand beim Tod. Vor dem Tod, jetzt beim Tod. Zitat. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Drei Sachen sind anders geworden. Der Tod hat jene verwandelt, die entschlafen sind. Het geht zurück auf Jesus und Jairus Tochter. Weißt du noch? Sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie tot war. Aber Jesus sagte, oh nein, das Mädel ist nur eingeschlafen. Warum? Weil für ihn der Tod ein Schlaf ist, aus dem er uns erweckt. Ich finde das immer noch schön auf einer Trauerkarte, in Jesus entschlafen, wenn das da geschrieben steht. Hein? Ja. Für uns ist er die undurchdringbare, unumkehrbare Realität. Aber für ihn ist er ein Schlaf, auf dem er uns sofort aufrütteln wird. Der Tod hat sich verwandelt. Das ist eins. Auch die Trauer hat sich gewandelt. Wir wollen nicht, dass ihr trauert wie die anderen. Lasst uns mal heute Abend über christliche Trauer reden. Inwiefern ist unsere Trauer nicht wie die der anderen? Erstens ist sie schärfer, weil unsere Gefühle in Christus schärfer sind als bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Unsere Trauer ist daarom schärfer als die Trauer der Welt, weil wir sie mit schärferen Emotionen empfinden. Christen sind oft bestürzt, habe ich gemerkt, eben schockiert über die Fülle ihrer Tränen. Warum weine ich jetzt so? Aber nein, Paulus sagt, der Herr hat Mitleid mit Epaphroditus, dass er nicht Kummer über Kummer habe. Das ist christliche Trauererfahrung. Das freie Fließen der Tränen, liebevolle Gefühle, geschärft durch das erneuernde Wirken des Geistes. Das macht man nicht oberflächlich mit. Aber unsere Trauer ist auch anders, weil es eine Trauer ist im Kontext ewiger Hoffnung. Wir hoffen, während wir weinen und während wir vermissen, blicken wir nach vorne. Ich erinnere mich, Klaas, an einen Witwer in Spakenburg. Das ist das Fischerdorf, wo unser Freund geboren ist. Dieser Mann hat jahrelang glücklich mit seiner Frau gelebt. Freud und Leid haben sie miteinander geteilt. Nun musste er sie zu Graben tragen. Und die Nachbarin fragte, fällt dir das nicht unheimlich schwer? Dan moest hij dat zeer vermissen. Ja, zegt hij. Ik vermisse ze zeer. Maar ik heb ze niet verloren. Vermissen schon. Maar niet verloren. Ze had hem een beetje zo vragelijk aangezien. Wie meint ze dat? Vermissen schon. Niet verloren. Waar, zegt hij. Wenn ik etwas verloren heb. Weiß ich nicht, wo es ist. Aber wo meine Frau ist, da bin ich mir sicher. Ich weiß das. Und ich hoffe auch, dorthin zu kommen. Und ich freue mich aufs Wiedersehen. Also Trauer, aber nicht ohne Hoffnung. Also auch die Hoffnung hat sich gewandelt. Weißt du, in was für eine Welt eigentlich Paulus lebte? Ich habe ein paar Zitate. Da gab es einen Schriftsteller, der sagte, Hoffnung gibt es unter den Lebenden, die Toten haben sie nicht. Ein anderer sagte, wenn unser kurzes Licht erloschen ist, werden wir schlafen in endloser Nacht. Und selbst wenn einige brillante Köpfe damals nach vorne blickten und meinten, dass es vielleicht doch etwas jenseits geben musste, wie es Platon und Sokrates taten, das war Spekulation, keine Hoffnung. Denn wie Sie wissen, liebe Leserinnen und Leser, wenn das Neue Testament das Wort Hoffnung verwendet, muss man ihm immer die Worte sicher und gewiss voranstellen, um den Sinn von Hoffnung zu erfassen. Es ist ganz und gar nicht wie mit unserem Wort Hoffnung. Wenn wir sagen, ich hoffe das, es wird besser mit die Teuerung, es wird noch ein bisschen besser mit dem Krieg da in die Ukraine. Das ist Wunschdenken. Darüber kann man stundenlang diskutieren am Fernsehen und auf dem Radio. Wenn man so 10 Stunden im Verkehr ist in ganz Deutschland, dann hat man 10 Stunden Zeit, um sich das alles anzuhören. Meine Erfahrung letzte Tage. Aber wenn das Neue Testament Hoffnung sagt, meint er sicher und gewiss. Paulus sagt, Vers 14, wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, damit Gott auch diejenigen, die entschlafen sind, durch Jesus zu sich holen wird. Sehen wir mal diesen Satz ein bisschen genauer zu. Es gibt hier einen wunderbaren Zusammenhang mit dem Tod und der Auferstandung Jesu. Und zuerst denken wir natürlich an Jesu Tod als das vollendete Werk. We zijn gerettet. En zijn Auferstehung is Gods Bestätigung davon. Also schauen wir nach vorne. We stützen ons op das vollendete Werk Christi. En darauf dürfen wir auch vertrauen, zweitens. Als Jesus starb en auferstand, wir waren dabei. Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Also in diesem großen Rettungspaket besitzen wir bereits die Wirklichkeit des Sterbens mit Christus und des Auferstehens mit ihm. Mit ihm. Oh, ich liebe diese Präposition. Mit ihm gestorben. Mit ihm schon auferstanden. Und drittens gibt es hier das Jesus-Modell. Ja, ich nenne das Jesus-Modell. Das ist hochinteressant. Paulus benutzt hier den Namen Jesus. Jezus, zo kennen we hem als mens, oder? Is hij niet als mens in den dood hinabgestiegen? Als mens in de Auferstehung herausgekomen? Dat is het model voor die ware mensheid, onze ware mensheid, die God in Christus geschaffen had. Het wird voor ons zo zijn, wie es voor ihn war. Wir werden Jesus folgen. Ja, ich nenne das Jesus-Modell. Das heißt, dass wir, wenn wir sterben, zu ihm hinübergehen. Genau was Vers 14 sagt. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott, sagt nicht, wir glauben dies, dann glauben wir aus. Nee, wir glauben, er ist gestorben und auferstanden. So wird Gott auch die ganz sicher, die in Jesus entschlafen sind, zu sich holen. Warum wird er sich zu sich holen? Weil sie schon bei ihm waren. Seit sie gestorben sind. Sind sie zu Christus gegangen. Was bei weitem das Beste ist, oder? Aber jetzt gibt es hier noch etwas. Und wirklich, meine Lieben, ich muss das mit euch teilen. Denn in diesen Versen heißt es, auch die da entschlafen sind, wird Gott durch Jesus zu ihm führen. Oh, was für ein schöner Gedanke. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was das bedeutet, wenn es heißt, dass unser Tod durch Jesus ist? Unser Tod durch Jesus. Unser Tod von ihm inszeniert. Also dass die Umstände unseres Sterbens von ihm dirigiert würden. Und dass der Zeitpunkt unseres Todes im Himmel entschieden wurde. Es ist alles durch Jesus. Durch ihn gehen wir zu ihm, um bei ihm zu sein. Und haben so die Garantie, Dat zou weer die gestorven zien. Bevor er komt, dat zou weer daarbij zijn. Als er komt. De die door Jezus en slaven zien, wird God met hem samenbrengen. Also, mijn lieben, wir werden niets verpassen van de glorie seines komens. Wir könnten, heb ik gedacht, wir könnten sogar eine bessere Aussicht darauf haben. Wir werden mit ihm kommen, wie wir mit ihm waren. Das ist unser Zustand in der Tod. Und dann Vers 15, unsere Zuversicht auf die undatierte Zukunft. Und ja, ich finde, Paulus ist hier wiederum wunderbar einfühlsam. Er beginnt, indem er das Problem anspricht, das sie beunruhigt. Paulus hat schon gesagt, es geht euren lieben Verstorbenen, es geht sie gut. Sie werden mit Jesus zurückkommen und nichts verpassen. Aber er kommt darauf zurück, empfühlsam, beruhigend und sagt in Vers 15, es ist nach einem Wort des Herrn, das ich euch sagen kann, wir, die noch leben, wenn er wiederkommt, haben sicher keinen Vorteil gegenüber denen, die entschlafen sind. Sie werden tatsächlich, sie, die entschlafen, wir denken, ach, wir missen Vater, Mutter, Oma, Opa. Sie werden die Privilegierten sein. Und wir werden keinen Vorteil gegenüber ihnen haben. Also jenen Christen, die vor dem zweiten Kommen gestorben sind, haben ihren sicheren und gewissen Platz, wenn Jesus kommt. Und was die Wiederkunft des Herrn selbst betrifft Vers 16, die ist erstens ganz und gar persönlich. Es ist eine Begegnung von Braut mit Bräutigam. Es ist der Herr selbst. Eine persönliche Rückkehr. En so ein bisschen wie in der Apostelgeschichte bei Jesu Himmelfahrt. Da sagt der Mann im Weiß: Männer aus Galiläa, was steht ihr da? Was schaut ihr zum Himmel? Dieser Jesus, der Herr selbst. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen. Und das ist immer noch in Paulus Kopf. Wenn er sagt, er wird herabkommen vom Himmel. Er ist in den Himmel hinaufgestiegen. Er wird vom Himmel herabsteigen. Und bitte, 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 liebe Leute, bitte folge nicht diese dummen Leuten, die wollen, dass wir jetzt eine Karte des Universums zeigen und an die Hölle dort unten und die Erde hier und den Himmel dort oben denken. Das dreistöckige Universum. Gibt es einen anderen Weg, von der Welt wegzukommen, als nach oben zu gehen? Das sagt uns nicht, dass der Himmel dort oben ist. Und die Leute in Australien sagen, die Himmel ist dort oben. Nein. Das sagt uns, dass der Himmel weit weg ist. Und wenn er wiederkommt, wird er aus der Ferne zurückkehren. Und der einzige Weg zurückzukommen, ist herunterzukommen. Es gibt keinen anderen Weg, auf die Erde zu kommen. Aber sicher und gewiss, er kehrt persönlich zurück. Wie versprochen. Das ist immer in unserem Glauben. Hè? Warum glaube ich das? Hat es versprochen. Hat er gesagt, der Herr und Meister. Und zweitens, sein Kommen wird angekündigt. Und ja, ich finde das total spektakulär. Der Herr selbst wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune, jetzt habe ich meinen Freund aus Spakenburg mit, der liebt es, auch die Trompete zu blasen, und die Posaune Gottes erschallen. Het abkommen van Himmel. Natuurlijk hebben we alle hier een ganse menge van vragen. In lezenplan, ik skip een lezenplan voor die laatste week. In lezenplan heb ik schon voor den donderstaak einiges daarover geschreven. Een menge van vragen. Zum Beispiel, wer gibt den Befehl? Wat sagt der Erzengel? En waarom wird die Posaune ertönen? Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Aber können wir es vielleicht raten? Kom, lasst uns raten. Die zwei Theologen dahinter dabei, das muss uns doch ein bisschen gelingen, oder? Ja. Wer wird den Befehl geben, fürs Zweite kommen? Wer? Jemand ein Idee? Stimmt. Wer ist der Einzige, der weiß, wann es passiert? Wer sonst kann den Befehl geben? Außer Gott, dem Vater. Er sprach, als sein Sohn sich mit uns identifizierte im Wasser der Taufe für Sünder. Er sprach, als sein Sohn auf dem Berg der Verklärung stand. Er sprach in Vorbereitung auf Golgotha. Ich habe meinen Namen verherrlicht und will ihn wieder verherrlichen, die Stimme vom Himmel. Und er wird schließlich einen donnernden Befehl reden, wenn er sagt, geliebter Sohn, kehr jetzt wieder zurück. Die Stimme des Vaters. Und die Stimme des Erzengels. Das ist interessant. Er zit in de ganze Bibel nur einer Erzengel erwähnt. Und auch nicht sehr oft. Das Wort Erzengel kommt nur in Judasbrief wieder vor. Und bezieht sich dort auf den Erzengel Michael. Michael. Ein geliebter Name in Österreich. Michi. Mike. Michael. Und Michael wird, du liest es in den Notizen, in der Offenbarung. Im Neuen Testament und in Daniel im Alten Testament erwähnt. Und da kriegst du ein ziemlich klares Bild. In Daniel ist er die große himmlische Macht, die eintritt zur Verteidigung der Ziele des Messias. Daniel 10, Daniel 12. Und der Verteidiger der Belangen von Gottes Volk. Und in der Offenbarung. Offenbarung 12 is Michael de grote aanvoerder der himmlische armee, die de armee des dragens besiegt en niederwirft. Wat meint ihr? Wat würde Michael dazu sagen? Ik denk, wenn dieser Michael wieder auf die Bühne der Geschichte tritt en wir seine Stimme hören, dan wird er sagen: Der Krieg ist vorbei. War is over. Der Sieg ist errungen. Jetzt gehört die Herrschaft, ich zitiere Offenbarung 11, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und seinem Christus. Und er wird für immer und ewig herrschen. Und die Posaune? Die Posaune Gott, warum gibt es eine Posaune? Is dat die posaune van berg Sinai? Exodus 19, die zegt, God is hier. Klaar is die dat? God is hier. Is het die posaune Joel 2, die bezaakt die grote, onschrekkelijke taak des Herrn? Endlich is er gekomen. Natuurlijk. Is die dat? Is het die posaune des jubeljahres in Leviticus 24, die vrijlassing der sklaven, erlass der schulden und eintritt in die vrijheid bedeutet? Klaar is die das. Zo wird het zijn, wenn Jezus wiederkomt. Is het die posaune aus Matthäus 24 und Jesaja 27, die große posaune die ertönt, damit Gottes volk, das in Ägypten und Assyrien zertreut is, in das himmlische Zion komt? Die posaune wie Jesus sagte, das Ausgehen der Engel Gottes ankündigt, die alle zusammenbringt, die Gott erwählt hat. Klar ist die das. Der Vater gibt den Befehl, der Erzengel verkündigt den Sieg und die Posaune sammeln Gottes Auserwählten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Norden, Süden, Osten und Westen, damit die Rolle dort oben aufgerufen werden kann. Und amazing grace, du darfst dabei sein. Ich darf dabei sein. Halleluja. Und in den Versen 16 und 17 ist dann von der Auferstehung die Rede. Denn er selbst, der Herr, wird herabkommen von Himmel. Und die Toten werden in Christus zuerst aufstehen. Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Also, seid ihr alle noch niet? Die erste Auferstehung sind diejenigen, die gestorben sind. Und ja, hier wird es lustig. Wie können diejenigen, die mit Christus kommen, auferstehen, um Christus zu begegnen? Sie waren schon mit ihm. Und sie kommen mit ihm. Wie ist das? Wie können sie dann auferstehen, um ihm zu begegnen? Jawohl, die Toten werden auferstehen. Auch die Toten nehmen teil an der Auferstehung von der Erde. Meine Liebe, warum? Weil, als sie starben, haben sie die Hälfte von sich zurückgelassen. Nicht wahr? Und in der Heiligen Schrift sind wir Menschen keine körperlosen Geister. Und unsere Verherrlichung besteht nicht darin, etwas Geistliches ohne Leib zu sein. Wir sind dann völlig erlöst. Verkörperte Geister. Beseelte Körper. Ja, auch unser Körper wird gerettet. Genau wie unser Geist. Schau mal nach vorne in Kapitel 5, wo Paulus noch einmal betet für seine lieben Thessaloniker. Und dann sagt Vers 23, Gott bewahre euren Geist samt Seele und Leib. Unversehrt. Seele, Geist, Leib. Wie das zusammenstellt, ich bin kein Philosoph, ich kann es nicht erklären. Aber zusammen, Geist, Seele und Leib bewahrt ihr. Alle drei. Unversehrt. Auch dein Körper, meine Liebe, hat Anteil an der Erlösung. Es gibt sicher so etwas wie die Erlösung des Leibes. Das ist das Wunder von christlichem Glauben. So gibt es in die ganze Welt nirgendwie eine Religion. Dass wir die Erwartung haben, auch mit einem Körper. Ohne Begrenzung. Ohne Schade. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 23 lesen wir dat Gottes Plan nicht vollendet ist, indem die Seele nur die Seele zu Christus geht. Gottes Ziel ist noch nicht erreicht, bevor nicht auch mein Körper gerettet ist. Erst dann wird die Schöpfung aufhören zu seufzen. Und wir werden aufhören zu seufzen. Und der Heilige Geist wird aufhören zu seufzen. Ist euch jemals aufgefallen, wie sehr Römer 8 vom Seufzen erfüllt ist? Mm-hmm. En die Leute reden immer davon, aus Römer 7 in Römer 8 zu kommen. Das bedeutet, aus dem Weinen herauszukommen, o elender Mensch, die ich bin, um anzufangen zu stöhnen und seufzen. Jeder stöhnt und seufzt in Römer 8. Wie ist dieses große Drama passiert, die Erlösung unseres Lebens? Bitte, natürlich, ich stottere jetzt ein bisschen, wenn ich anfange, ein bisschen darüber zu reden, aber es wird sowas geben wie eine Sammlung des Staubes der Heiligen, um die Seelen wiederzutreffen, die sie einst verlassen haben. Eine mächtige Heilung der erlösten Menschheit. Der Herr selbst, unser Meister, hat gesprochen von Leuten, die es Leib toten können, aber nicht die Seele. Das Unterschied gibt es. Klar, ich weiß kaum, was ich sage. Jetzt, aber ein wenig können wir über unserem erlösten Körper sagen, sagt Paulus im ersten Korintherbrief. Es verhält sich nämlich zu unserem gegenwärtigen Leib, das verherrlichte, erlöste Körper verhält sich zum gegenwärtigen Leib, wie die Blume zum Samen. Die Pflanz zu Samen. Das erwarten wir als Christen. Auch die, die gestorben sind, werden körperlich erlöst. Und genauso die, die übrig bleiben, Vers 17. Wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen auf den Wolken entrückt werden. Es werden Augen vor Freude leuchten. Augen, die früher voller Tränen waren. Die Weisen werden nicht mehr vaterlos. Und die Witwen nicht mehr einsam sein. Zugleich mit ihnen. Ich habe gedacht an die 10, Lukas 17, die 10 Aussätzigen, die auf ihrem Weg geheilt werden, unterwegs geheilt werden. Auch wir, die noch verkörperte Seelen und beseelte Körper sind, werden, wenn er wiederkommt, auch wir werden unterwegs geheilt. Zo wie wir entrückt werden om onze Herrn te begegnen, zo werden we transformeerd. En endlich in dat erbe eintreten, dat ons van Anfang an als Kinder Gottes gehörte. En dan gibt es die Begegnung. Die Begegnung in der Luft mit dem Herrn. Vater, sagte Jesus, dies ist mein letzter Wille. Johannes 17. Dies ist mein Testament, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein sollen, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen können, damit sie den Herrn in den Wolken begegnen. Wenn wir diese Worte zunächst erstmal symbolisch verstehen, erzählen Sie, warum es geht. In der Bibel sagen die Wolken, was sagen die Wolken? Gott ist hier. Er lebte unter die Israeliten nach dem Exodus in einer wolkigen Säule. Und die Wolken sagten, Gott ist hier. Als sie auf dem Berg der Verklärung standen, wurden sie von einer Wolke umhüllt. Aus der Wolke kam die Stimme, die sagte, dies ist mein Sohn, Gott ist hier. Und wir werden entrückt in die Wolken, in Gottes Gegenwart, um den Herrn zu treffen in der Luft. Achtung, in der Luft ist jetzt noch Satan. Jetzt noch Satan. Er ist der Fürst der Macht der Luft. Aber wir werden in seine Herrschaft eintreten, denn er ist weg. Ist weg. Für immer. Nur Jesus regiert. Aber ich möchte nicht, meine Lieben, dass ihr auch nur einen Moment denkt, dass es hier nicht sowohl Realität als auch Symbolik gibt. Ich weiß, die Symbolik helft, die hilft. Mit Jesus werden wir entrückt. In Gottes Gegenwart, ja. Mit Jesus werden wir teilhaben an seinem Sieg über Satan. Sicher. Aber die Realität, und ich glaube, das ist der Grund, warum es zweimal erwähnt wird, die objektive Realität ist, wir werden der Erde entrissen. Und wenn wir an jenen Tag noch leben, werden wir leibhaft in den Himmel emporgehoben und stehen dann vor Jesus in der Fülle der Erlösung. Ich verstehe den Apostel, als er sagt, darum tröstet euch mit diesen Worten. Amen. Wollen wir beten? Und einen Moment innehalten und uns auch fragen, ob wir bereit zijn. Bereit sind für sein Kommen. Ob wir in seiner Gegenwart leben. Daarom bereit zijn für sein Kommen. Denn onze Herr kan heute Nacht kommen. Liebster Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für unsere Sünden am Kreuz gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist, den Tod besiegt hast, dass du uns in die Gemeinschaft mit dir gebracht hast, die niemand jemals trennen kann. Oh, wir bitten dich um Vergebung, dass wir so manchmal deine Gegenwart vergessen und dein Kommen nicht mehr erwarten. Ja, wir beten, dass die großen Wirklichkeiten deines Todes, deiner Auferstehung, deiner Wiederkunft zu lebendiger Realität in unserem Kopf und in unserem Herz werden, sodass wir von Tag zu Tag daraus leben. Und nicht nur auf deinen Tod und deine Auferstehung zurückblicken und in der Kraft davon leben, sondern auch uns auf dein Wiederkommen freuen. Ja, wir wagen es zu sagen: Komm, Herr Jesus, wir sehnen uns nach dir. Ja, komm. Komm, Herr Jesus, komme bald. Und sei unser Herr. Amen.